Einmal nachgefragt. Der Podcast aus der Praxis für die Praxis.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Rheuma nachgefragt, unserem Podcast aus der Praxis für die Praxis mit Themen rund um die Rheumatologie. Mein Name ist Martin Krusche und ich bin Rheumatologe am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf. Mit unserer heutigen Folge von Rheuma nachgefragt wollen wir an unsere Geriatrie-Folge anknüpfen und das Themenfeld der Polypharmazie genauer beleuchten. Denn die Gabe von mehr als 5 Medikamenten und die möglichen Wechselwirkungen stellen uns als Ärzte vor allem bei unserem älteren Patientenklientel doch vor große Herausforderungen. Hinzu kommen weitere Medikamente zur Behandlung diverser durch die Krankheitsaktivität der RA ausgelösten Komorbiditäten. Vor allem ältere Patienten haben häufig mit Glukokortikoidtherapien zu tun und darüber hinaus kommt auch gar nicht so selten eine Selbstmedikation mit Schmerzmedikamenten, vor allem die NSAR zum Einsatz, von denen wir als Ärztinnen und Ärzte ja häufig gar nichts wissen. Gemeinsam mit meinem heutigen Gast möchten wir daher schauen, wie wir gut durch die vielfältige Medikamentenlandschaft der RA navigieren können und auf was wir besonders achten müssen. Und wir möchten vor allem diskutieren, wo und wie wir in Zukunft Polypharmazie reduzieren bzw. vermeiden können. Dazu habe ich heute Herrn Professor Christoph Hien als meinen Gast eingeladen. Er ist niedergelassener Rheumatologe im Medical Center Baden-Baden, einer Praxis, die auf Rheumatologie und klinische Immunologie spezialisiert ist. Lieber Professor Fien, schön, dass Sie da sind.
Freue ich mich auch. Danke für die Einladung, Herr Krusche.
Vielleicht, um einmal einzusteigen, was war denn so die höchste Anzahl an Medikamenten, die Sie vielleicht schon mal bei Patientinnen oder Patienten erlebt haben?
Ja, ich hatte mit der Frage gerechnet und habe in letzter Zeit mal ein bisschen geschaut. Und jetzt vor einigen Tagen war ein Patient bei mir, der hatte 15 Medikamente auf seiner Liste, also 2 Seiten. Aber es waren bestimmt schon welche da, die hatten noch mehr.
Ja, teilweise schluckt man wirklich, wie lange die Listen dann bei älteren Patienten vor allem auch manchmal werden. Sicherlich häufig dann auch eine ganz schöne Aufgabe, das erstmal alles ins System zu übertragen. Aber gut, wie gesagt, wir wollen heute über Polypharmazie ja vor allem bei RA sprechen. Eine große Herausforderung, sicherlich für alle ärztlichen Disziplinen, aber sicherlich auch vor allem für uns als Rheumatologen. Das liegt ja unter anderem auch daran, dass entzündliche Prozesse der RA ja häufig sind, die Erkrankung ja auch kennzeichnen und darüber hinaus auch der Erkrankungsgipfel ja eigentlich erst mit 50 Jahren beginnt. Das heißt, ein größerer Anteil unserer Patienten ist in einem Alter, wo auch noch andere Komorbiditäten mit auftreten können und deswegen natürlich auch andere Medikamente schon verabreicht werden. Und darüber hinaus muss man natürlich auch noch ganz klar so adressieren, unsere Leitlinien fußen ja häufig auch auf Kombinationstherapien, die diese Polypharmazie noch ein Stück weit verstärken können. Von daher vielleicht auch direkt so ein bisschen die Einstiegsfrage an Sie, wo Sie da die Herausforderungen sehen und vor allem auch, was der Einfluss der Medikamenteneinnahme und die Wechselwirkungen für Sie in der Praxis ausmacht.
Ja, also sag mal, das Thema Wechselwirkung ist ja so relativ komplex, weil wir mit so vielen Playern zu tun haben, wenn wir Patienten haben mit so vielen Medikamenten. Und meine Vigilanz dafür ist auch erst in den letzten Jahren gestiegen, auch bei anderen. Und ich glaube, man kann zum Glück, und das haben wir herausgefunden, dass auch wenige wichtige Wechselwirkungen reduzieren.
Absolut. Und Sie haben es auch schon gesagt, wir sind jetzt irgendwie in den letzten Jahren auch ein bisschen mehr dafür sensibilisiert. Ich habe auch so in der Vorbereitung auf unserem heutigen Podcast nochmal geschaut, die Real-World-Daten von 2021, die sogar naheliegen, ungefähr 2/3 unserer Patienten mit rheumatoider Arthritis haben mehr als 5 Medikamente. Das ist ja schon ein ganz schönes Wort. Und diese Polypharmazie sorgt ja dafür, dass es auch häufig Wechselwirkungen und teilweise auch Probleme gibt. Wodurch entsteht das?
Eins der Grundprobleme ist natürlich auch, dass wir in der Rheumatologie ja doch mit einer ganzen Anzahl von Medikamenten zu tun haben, die letztendlich 50 Jahre alt sind. Beispiel Methotrexat. Sehr gutes Medikament, wissen wir alle, aber hat dann doch eine sehr kleine therapeutische Breite. Ja, man kann durch die Verdopplung der Dosis ziemliche Toxizitäten erreichen. Das ist bei modernen Medikamenten nicht der Fall. Und jetzt haben wir das Problem, dass bei der Polypharmazie halt die Konzentration des Medikaments zum Beispiel über die renale Ausscheidung oder über die Plasma-Eiweißbindung verändert wird. Und dann kommt es eben relativ leicht zu Toxizitäten, wenn wir uns im oberen Dosisbereich betätigen bei dem Medikament. Ja. Die Gruppe um Raul Bergner aus Ludwigshafen, die haben eine schöne Untersuchung gemacht, warum denn Patienten, die eine Methotrexat-Toxizität haben, auf die Intensivstation kommen im Klinikum Ludwigshafen. Und die haben dann festgestellt, überwiegend sind es grenzwertige oder so hohe Dosierungen bei grenzwertiger Nierenfunktion. Und das ist einer der Gründe, warum wir in den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie von 2022 empfohlen haben, dass man bei einer glomerulären Filtrationsrate von unter 45 Milliliter pro Minute keine MDX mehr einsetzen sollte. Ja. Und unter 30 ist es sogar kontraindiziert. Man weiß, dass bei der GFR zwischen 30 und 45 die Area under the curve von Methotrexate um etwa 60% ansteigt. Und das Problem ist halt, eine GFR von 40 oder 45 heute ist morgen vielleicht nur noch 28. Und wir können das eben nicht übersehen. Und deswegen glauben wir, dass Methotrexate nicht das richtige Medikament ist für diese Patienten. Und das unterscheidet sich ein bisschen von der Fachinfo, wo drin steht, man soll die Dosis halbieren. Wir, die Kommission Pharmakotherapie, ist der Meinung, man sollte es gar nicht mehr geben.
Ja, sicherlich zum einen die Wechselwirkungen, die ein großes Thema sind. Ich habe auch das Gefühl, vor allem auch, wir sind ja durch die Leitlinien vor allem auch dazu angehalten, irgendwie diese Komorbiditäten mit zu managen und wissen natürlich auch irgendwie, gibt es so ein Wechselspiel zwischen entzündlicher Aktivität und Komorbidität. Wie sehen Sie das?
Die chronisch entzündlichen Erkrankungen verursachen Komorbiditäten. Vorweg kardiovaskuläre Ereignisse. Aber nicht nur. Wir haben nicht nur erhöhtes kardiovaskuläres Risiko, wir haben auch ein Risiko für Osteoporose, wir haben ein Risiko für psychiatrische Erkrankungen, häufiger gerade Depressionen. Und wir haben natürlich das Risiko, das ist ja leider auch immer praktische Realität, dass degenerative Erkrankungen manchmal sekundär durch eine rheumatische Erkrankung zu Schmerzen führen und wir die Notwendigkeit haben, eine effektive Schmerztherapie zu gestalten. Und gerade mit den Schmerzmitteln haben wir eben bezüglich der Wechselwirkungen einige Probleme. Und das ist tägliche Realität.
Schmerzmedikamente, ja vor allem die NSAIs, die wir in der Rheumatologie gerne einsetzen. Auch da gibt es ja viel Probleme mit auch Komedikation und auch Toxizität, die da auftreten kann. Und ich erlebe es vor allem auch häufig, dass Patienten das ja teilweise auch einfach selber eine Selbstmedikation vornehmen. Sind das vielleicht auch so Aspekte, die wir im klinischen Alltag noch vielleicht aktiver mit adressieren sollten?
NSAIs sind ja nephrotoxisch und haben dadurch einen direkten Einfluss auf die Haupteliminationen von Methotrexat und haben außerdem noch die unangenehme Eigenschaft, dass sie Methotrexat aus der Plasmaeiweißbindung verdrängen. Und es gibt schon sehr, sehr alte, aus den 90er Jahren schon Untersuchungen, welche Medikamente denn in Kombination mit Methotrexat vor allem zu schweren Toxizitäten führen, also in der Regel Knochenmarktoxizitäten. Und das sind einmal die NSAIs, vor allem auch über die nephrotoxische Wirkung und die Niereninsuffizienz. Und man sollte aber, wenn es geht, halt auch auf NSAIs verzichten. Und das ist natürlich leichter gesagt als getan, weil NSAIs ja wirksame Schmerzmittel sind. Aber wir haben halt immer noch das Problem, dass wir zu viele Patienten haben, die schon kaputte Gelenke haben und dann eben Schmerztherapien brauchen. Bei einer Rheumatoarthritis wäre ja eine frühe Therapie auch prophylaktisch gegenüber chronischen Schmerzen, wenn man die Gelenkdestruktion rechtzeitig verhindert. Und das andere sind aber auch Medikamente wie Penicilline. Die haben ja keine direkte Wechselwirkung im metabolischen Sinne, aber sie verdrängen auch Methotrexat aus der Plasma-Eiweißbindung. Und wenn Sie jetzt einen Patienten haben, der eine Infektion hat und ein Amoxicillin zum Beispiel bekommt und der hat eine relativ hohe MTX-Dosis, dann werden Sie mehrere zusammenkommende Effekte haben. Einmal die Konzentration des freien MTX im Plasma steigt etwas an und Sie haben das andere Problem, dass gleichzeitig der Patient möglicherweise dehydriert ist wegen der Infektion und möglicherweise auch aus anderen Gründen die renale Funktion abnimmt und dann entsteht relativ schnell eine Toxizität. Und wir hatten in unserer Empfehlung, die wir von der Kommission Pharmakotherapie rausgegeben haben, eben gesagt, Penicilline kann man geben, aber man kann MTX leicht unterbrechen für 2-3 Wochen, das ist ja gar kein Problem. Letztendlich haben wir eben da manchmal eine Zwickmühle, aus der wir als klinische Ärzte eben dann das Beste machen müssen.
Absolut. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt bei dem Thema Polypharmazie ist manchmal auch so dieses Informationsdefizit, was im Alltag besteht. Einfach dadurch, dass da viele Medikamente zusammenkommen, dass wir vielleicht manchmal die Medikamentenpläne auch nur unvollständig vorliegen haben und dass natürlich teilweise die Patienten auch ihre Medikation an ein oder anderen Stellen auch einfach selber steuern. Und ich glaube, das sind vor allem die NSAIs oder auch Steroide ja ein gutes Beispiel, wo man dann doch immer wieder auch mal mitbekommt, wenn man wirklich dezidiert nachfragt, dass da doch vieles auch mal durcheinander geht. Wie handhaben Sie das so im klinisch-praktischen Alltag? Sprechen Sie das immer an? Klären Sie da am Anfang ganz dezidiert auf und sagen, damit ist gut? Oder wie gehen Sie das an?
Das Wichtigste ist, dass man sich darüber klar ist, was der Patient überhaupt nimmt. Ja, das ist ja schon mal das erste Problem. Die Medikamentpläne, die mitgebracht werden, sind nicht immer korrekt. Man muss oft was nachtragen und man muss oft nachfragen, ob gerade Novamisulfon oder NSAIs noch eingenommen werden. Und man hat auch oft ein Problem, dass die Prednisolondosis, die der Patient nimmt, nicht immer mit dem, was übereinstimmt, was auf dem Zettel steht. Und mit dem Glukokortikoiden ist in vielen, vielen Untersuchungen gezeigt worden, dass bei älteren Menschen, also bei über 65 oder über 70-Jährigen, das der Hauptrisikofaktor ist für schwere Infektionen. Zum Beispiel wurde in Rapid 2021 gezeigt, dass wir eine Glukokortikoiddosis von Prednison weniger als 10 Milligramm pro Tag zu einem 62-prozentigen Anstieg der Rate von schweren Infektionen führt. Und wenn man dann über 10 Milligramm geht, dann steigt das auf 87%, also verdoppelt sich fast. Und in früheren Untersuchungen in diesem Rapid-Risikoscore hat man gezeigt, dass wenn da noch Komorbiditäten dazukommen, und darüber sprechen wir ja gerade, also pulmonale Erkrankungen, Niereninsuffizienz vor allem, dass dann das Risiko bis aufs 10- und 15-fache ansteigt. Also was wir als Rheumatologen eben machen können, erstmal ist, ich denke jetzt, wir können nicht Komedikation von anderen Fachgebieten einfach ändern, ohne zu wissen, was wir tun. Wir können aber versuchen, dass wir erstes mal auf NSAIDs verzichten, das hatte ich schon gesagt, wenn es irgendwie geht, und dass wir Glukokortikoide reduzieren. Ja? Und es gibt ja gute Daten, und es gab ja auch schon mal einen Podcast dazu, dass man eben langsam in kleinen Schritten Prednison reduzieren kann, ohne größere Probleme zu kriegen bei einer gut eingestellten rheumatoiden Arthritis. Und wenn man in 1-Milligramm-Schritten vorgeht, hat man oft das Phänomen, dass man möglicherweise nicht auf 0 kommt, aber dass man doch auf 2 oder 3 Milligramm kommt statt 5 Milligramm. Und damit hat man eben, das ist eben dosisabhängig, eine deutliche Reduktion des Infektionsrisikos. Es wurde ja auch gezeigt, dass zum Beispiel die Glukokortikoide eine der Hauptfaktoren sind für Hospitalisierung, ja, weil eben die schwere Infektion eben eins der großen Probleme sind bei älteren Patienten mit einer rheumatischen Erkrankung.
Die Zahlen sind ja wirklich frappierend, muss man sagen, und vielleicht auch noch da direkt anknüpfend. Wir haben eine Vielzahl von alten Patienten, die, das wissen wir, das haben Sie ja auch angesprochen, eigentlich zu viel Steroide bekommen oder zum Management der Komorbiditäten noch weitere Medikamente bekommen, wie zum Beispiel PPIs, wie Vitamin D etc. oder Blutdruckmedikamente teilweise noch. Andererseits haben wir heutzutage ja eigentlich wirklich eine Vielzahl von wirklich guten Medikamenten, jetzt fernab von den Steroiden, mit denen wir eigentlich Krankheitsaktivität gut in den Griff bekommen sollten. Woran liegt das, dass die alten Patienten offensichtlich das so selten bekommen?
Ja, Sie sprechen was Wichtiges an. Wir haben gerade bei älteren Patienten das paradoxe Phänomen, dass sie vermehrt Glukokortikoide kriegen, häufiger NSAIDs, aber seltener biologische DMARDs oder DS-DMARDs. DS-DMARDs ist ja jetzt mit den neuen Warnmeldungen verständlich. Da ist ja das letzte Wort noch nicht gesprochen. Aber bei den biologischen DMARDs ist das eigentlich nicht erklärbar, weil die biologischen DMARDs in allen Untersuchungen zeigen konnten, dass sie auch bei älteren komorbiden Patienten genauso gut wirken, also daran liegt es nicht. Sie sind genauso effektiv wie bei jüngeren Leuten. Und die Risiken, die mit den biologischen DMARDs einhergehen, also zum Beispiel Infektionsrisiko, liegen bei den älteren Menschen nicht höher als bei anderen. Wobei die älteren Menschen von vornherein eben ein erhöhtes Risiko für Komplikationen haben. Das ist ganz klar, das liegt in der Natur der Sache. Aber das wird durch die Biologika nicht weiter verstärkt. Also es ist nicht ganz klar, woran das liegt, warum ältere komorbide Menschen weniger Biologika kriegen. Und es ist eigentlich auch die Absicht, das hatten wir auch in unserer Leitlinie von 2018 zur Behandlung der rheumatoiden Arthritis geschrieben, und es wird auch jetzt wieder drin stehen, dass man wirklich das Prinzip des Treat-to-Target gleichmäßig anwendet, egal an welchem Lebensalter der Patient ist, und auch bei älteren Patienten wirklich konsequent einsetzt. Ohne Frage, das ist bei Älteren schwierig, weil da kommt ja noch die Arthrose dazu, das tut dann weh und hat aber nichts mit Arthritis zu tun. Aber letztendlich muss halt das Ziel sein, dass die Therapie so gesteuert wird, dass eben Cortison ausgeschlichen wird, gerade bei Älteren, weil das ist eben ein ganz wesentlicher Faktor für Komplikationen.
Und da sind wir jetzt schon wirklich so ein bisschen in den Untiefen und die Feinheiten der RA-Therapie. Wenn wir jetzt zum Hinblick auf die Initiierung von einer Basistherapie mit zum Beispiel jetzt konventionellen DMARDs schauen, gibt es da gewisse Co-Medikationen, auf die man vielleicht einen genaueren Blick werfen sollte?
Ja, also jetzt komme ich nochmal auf das Thema mit dem Metamizol. Das ist ja eine Sache, die neu ist. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, die Wechselwirkung mit Methotrexat. Vielleicht kann ich da kurz ein paar Zahlen sagen. Der Barmer Arzneimittelreport hatte gezeigt, dass etwa 1% der Patienten mit Novomisulfon, Metamizol, auch Methotrexat kriegen in Kombination. Und man weiß von der EUTRA-Vigilanzstudie, also einer großen europäischen Register, dass diese Kombination zu einem etwa 4,5-fach erhöhten Risiko von Akralozytosen führt. Also Akkarinzytosen, die eine stationäre Aufnahme notwendig machen und die etwa eine Mortalität von einem Drittel haben. Und das ist umso wahrscheinlicher, dass da sowas eintritt, umso älter der Patient ist. Also zwischen dem 40. und dem 80. Lebensjahr ist das Risiko etwa 2,6-fach erhöht, eine Akkarinzytose zu bekommen. Und bei über 80-Jährigen ist es 8,1-fach erhöht. Und diese über 80-Jährigen waren aber in dem Barmer-Arzneimittel-Report zu 22,4% vertreten bei dieser Kombination. Also das ist ein ziemliches Problem und da wurde jetzt auch viel darüber diskutiert und wahrscheinlich gibt es eine riesige Dunkelziffer an Patienten, die hier zu Schaden kommen. Und man weiß aber auch aus diesem Barmer-Arzneimittel-Report, dass es zumindest so dass es ist, dass jede vierte Akkarinzytose, die stationär aufgenommen wird, auf diese Kombination zurückzuführen ist. Also das ist etwas, was man wirklich jetzt im Fokus haben sollte. Da muss man sagen, das ist ganz problematisch, weil das steht nicht in der Fachinfo von Metrixat, aber es steht in der Fachinformation von Novaminsulfon zum Beispiel oder von Novalgin, sodass das auch juristisch relevant ist. Und es gab auch schon Fälle von Verurteilungen wegen Zwischenfällen mit dieser Kombination. Also das ist eine wichtige Kombination. Und eine andere Kombination, die wir erst seit Kurzem kennen, ist die Kombination von Hydroxychloroquin und Azithromycin. Wir haben ja im Jahre 2019 nochmal als Antimalariamittel Sicherheitsempfehlungen herausgegeben mit der Kommission Pharmakotherapie. Da war das noch nicht bekannt. Das ist also eine Folge der Covid-Pandemie, dass das aufgefallen ist. Und da ist es so, dass in einer retrospektiven Kohortenstudie, die im Lancet publiziert wurde, gezeigt wurde, dass man durch die Kombination von Hydroxychloroquin in der normalen Dosis und Azithromycin die 30-Tage-Mortalität auf das Doppelte erhöht. Und das liegt an der synergistischen QT-Verlängerungswirkung dieser beiden Medikamente. Also das ist sicherlich ein ganz großes Problem, was aber zum Glück natürlich selten ist, aber was man eben erst seit Neuem weiß. Also diese beiden, diesen Kombinationen sollte man unbedingt meiden. Und dann ist es schon so, dass wir viele Sachen auch ein bisschen relativieren können. Zum Beispiel ist es so, dass die Apotheker-Wechselwirkungsdatenbanken, die dann oft eingeschaltet werden, zum Beispiel auch noch Aspirin, also Acetylsalicylsäure und Methotrexat als Problem bringen. Aber man hat es eben nur gezeigt bei einer hohen Dosis von ASS, und zwar von 2 Gramm am Tag. Also das ist eine Kopfschmerzdosis, die, wo man viermal am Tag eine Kopfschmerztablette nimmt. Dann gibt es tatsächlich Probleme auch wieder Akkarinzytosen, während diese Thrombozytenaggregationshemmung mit 100 Milligramm am Tag nirgendwo gezeigt wurde, dass das ein Problem wäre in der Kombination. Also das kann man ohne Bedenken geben. Und ähnlich ist es auch mit dem Cotrimoxazol, was ja sehr wichtig ist für die Pneumocystis Jerovici-Prophylaxe. Und da war das bisher eben so, dass man das bei MTX-Patienten nicht gemacht hatte, auch wenn es vielleicht notwendig wäre, zum Beispiel Rituximab und MTX. Aber auch hier ist es eben so, dass, und das wurde sogar in einer prospektiven Studie gezeigt, dass diese prophylaktische Dosis gegen Pneumocystis in Kombination mit MTX kein Problem ist. Nur diese antibiotische Dosis zweimal täglich bei Harnwegsinfekten sollte nicht mit der MTX kombiniert werden. Also das sind so die rheumatologischen Co-Medikationen, die eben sehr wichtig sind. Andere Sachen sind unproblematisch, wie zum Beispiel bei den Apothekern gibt es dann auch immer eine Warnmeldung noch bei Pantoprazol und MTX. Das haben wir uns angeschaut. Das sind Wechselwirkungen, die pharmakologisch so gering sind, dass sie in der Praxis keine Rolle spielen in den Dosen, in denen wir die Medikamente geben. Und es gibt natürlich dann auch einige Wechselwirkungen mit solchen seltenen Medikamenten, Probenecid zum Beispiel, die wir ja aber dann tatsächlich in der Praxis kaum noch einsetzen. Und vielleicht die positive Nachricht ist auch, dass wir gar keine bekannten Wechselwirkungen mit Biologika haben, biologischen DBARTs. Und wir haben auch mit den JAK-Inhibitoren eine Medikamentengruppe, die eigentlich sehr wenige Wechselwirkungen hat. Wir haben ja nur mit dem Itraconazol zu tun und dem Ketoconazol, also Pilzmedikamenten, die unter Umständen eine geringe Problematik verursachen können. Aber das ist etwas, was jetzt nicht für alle Medikamente der Fall ist. Vor allem beim Upadacitinib und beim Tofacitinib ist es der Fall. Geringer wohl auch beim Filgotinib mit Itraconazol. Aber ich meine, eine dauerhafte Pilzmedikation beim JAK-Inhibitor würde man sicherlich auch in der Praxis nur sehr, sehr selten durchführen.
Ja, vielen Dank für den tollen Überblick. Das sind, glaube ich, nochmal viele wichtige Punkte klargestellt worden. Und Sie hatten jetzt auch am Ende nochmal so ein bisschen den Fokus weg von den konventionellen DMARDs hin zu den biologischen, den TS-DMARDs hingerichtet. Und da kommt ja auch so ein Stück weit immer noch ein Stichwort Monotherapie ins Spiel, die sich ja viele Patienten auch wünschen. Wie ist da so der Ausblick?
Also bezüglich der Monotherapie sollte man vielleicht erstmal kurz definieren, was damit gemeint ist. Monotherapie bedeutet ja, nehme ich ein oder mehrere Medikamente ein, um meine rheumatische Erkrankung zu behandeln. Wir haben da einmal die Schmerztherapie und die Glukokortikoide plus eine krankheitsmodifizierende Therapie. Das ist auch eine Kombination. Aber vor allem haben wir die Kombination von biologischen DMARDs, TS-DMARDs mit Methotrexat oder einem anderen TS-DMARD. Das ist eher selten, zum Beispiel Leflumid. Und wenn man über Mono- oder Kombinationstherapie spricht, meint man meistens das Letztere, was ja gang und gäbe war und auch empfohlen war, aber bei der rheumatischen Arthritis immer seltener gemacht wird, zeigen die Register. Und ja, zum Beispiel bei der Psoriasis-Arthritis oder bei der Ankylosing spondylitis überhaupt nicht nötig ist, eine Kombination mit einem biologischen DMARD mit Methotrexat. Die Monotherapie ist natürlich neben dem Absetzen von Prednison und NSAID der Beitrag, den wir als Rheumatologen dazu beitragen können, dass die Medikamentenliste nicht so lang wird. Und in der Zwischenzeit sind es ja in den Registern in Real Life schon bis zu 60% der Rate an Monotherapien. Das ist ja auch in Rapid gezeigt worden und auch in anderen internationalen Datenbanken, sodass sich das also in der Wirklichkeit tatsächlich ja auswirkt. Übrigens auch beim Filgotinib in der Real-Life-Untersuchung mit einer sehr hohen Rate an Monotherapien. Und ich glaube, das ist schon sehr sinnvoll, weil wir eben, wie gesagt, mit dem Medikament Methotrexat ein Medikament haben, was problematisch ist. Und dadurch, dass wir das immer kombinieren mit den biologischen DMARDs und TS-DMARDs, eben immer noch dieses Risiko dieser Therapie beibehalten, auch wenn wir das vielleicht gar nicht notwendigerweise wäre. Und ich würde eigentlich immer empfehlen, eine Monotherapie dann einzusetzen, wenn wir von vornherein fast gar keine Wirkung haben. Also wenn wir zu dem Methotrexat ein biologisches DMARD oder ein TS-DMARD ergänzen und wir haben von vornherein von dem Methotrexat fast nichts gehabt, dann glaube ich auch nicht, dass wir da was in der Kombination viel dazu beitragen, dass die anderen Medikamente wirken. Außerdem würde man immer eine Monotherapie machen bei Patienten, die erhöhtes Risiko für Nebenwirkungen haben, zum Beispiel ja so grenzwertige Niereninsuffizienz oder viele Begleiterkrankungen. Wir wissen ja sehr gut, dass zum Beispiel bei den JAK-Inhibitoren der Nutzen einer Kombination mit Methotrexat eben wahrscheinlich minimal ist, wenn überhaupt. Ja. Es mag einzelne Patienten geben, aber ansonsten bringt uns das nicht viel.
Aber nichtsdestotrotz wird es ja immer noch häufig auch irgendwie in den Leitlinien so empfohlen. Also brauchen wir da nicht vielleicht auch ein bisschen perspektivisch ein Umdenken oder vielleicht auch einen praxisnäheren Approach?
Ja, ich bin überzeugt, dass in der neuen Leitlinie, die wird ja jetzt überarbeitet, gerade die Leitlinie, dass da nochmal ein anderes Wording kommt. Es war auch eine Konvention, die Kombination zu empfehlen, 2018. Und damals waren ja die Daten auch noch nicht so viel da. Und ich glaube, das wird schon relativiert. Aber man muss noch eine Sache sagen, es gibt natürlich eine Ausnahme, und zwar sind es die TNF-Alpha-Hämmer. Einige TNF-Alpha-Hämmer sind nur zugelassen, wenn man sie mit Methotrexat kombiniert, also Infliximab, aber auch Golimumab. Bei anderen TNF-Alpha-Hämmern, vor allem Adalimumab, ist es so, dass die Zulassung auch für Monotherapie ohne MTX besteht, bei der rheumatischen Arthritis, aber dass wir wissen, dass das ein Medikament ist, bei dem, wenn wir es als Monotherapie geben, eine verstärkte Antikörperbildung gegen die Substanz vorhanden ist, die nach und nach zu einem Wirkverlust führt. Deswegen ist meine Empfehlung, obwohl es auch als Monotherapie zugelassen ist, Adalimumab lieber mit Methotrexat zu kombinieren bei der rheumatischen Arthritis. Aber zum Beispiel bei den anderen TNF-Alpha-Hämmern ist das auch nicht so gut belegt, dass es viel bringt. Natürlich, die Wirkung ist etwas stärker, aber wenn wir eine gute Wirkung haben mit zum Beispiel Etanercept, dann kann man wahrscheinlich auch auf Methotrexat nach einer Weile verzichten.
Machen Sie das praktischerweise auch, also beziehungsweise wann dann?
Ja, wir machen das. Also ich mache das so. Das ist ja auch empfohlen. Man würde, wenn ein Patient gut eingestellt ist, als erstes auf die Co-Medikation mit dem konventionell synthetischen DMARD verzichten. Ja, also was ja in der Regel MTX ist. Und das mache ich, sobald der Patient in einer anhaltenden Remission ist, die ein Viertel bis ein halbes Jahr anhält, würde ich das versuchen. Schön langsam, damit man, wenn es viel schlimmer wird, gegensteuern kann. Also nach dem Ende der Glukokortikoide ist das der nächste Schritt.
Und dann direkt absetzen oder spacen Sie das noch so ein bisschen oder tapern?
Ich space das dann. Ja, ich habe das früher immer in der Dosis reduziert. Jetzt mache ich das so, dass ich die Abstände verlängere. Das funktioniert irgendwie besser oder funktioniert genauso gut. Und dann sage ich, wenn es dem Patienten gut geht, kann er es absetzen. Also jetzt bei den Therapien, wo es zugelassen ist, als Monotherapie.
Auch nochmal ein toller Praxistipp. Ja, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, wer der Podcast heute noch nicht ausgereicht hat, der kann sich auch gerne noch weiter informieren, denn wir haben in unseren Shownotes noch einige wichtige und, wie ich finde, sehr, sehr interessante Beiträge verlinkt. Zum einen haben wir hier Real-World-Daten zu den JAK-Inhibitoren. Sie können aber auch den BARMER-Report finden. Darüber hinaus haben wir ebenfalls verlinkt die Empfehlungen der Pharmakotherapiekommission der DGH, die Professor Fien mehrfach angesprochen hat. Und dazu gibt es sogar noch eine CME-Fortbildung von Professor Fien und Professor Krüger zu dem Thema. Und last but not least, wer nicht so viel lesen möchte, sondern vielleicht lieber nachhören möchte, der sei auch nochmal auf unsere anderen Podcasts an das Themenfeld anknüpfend erinnert. Hier haben wir zum einen Geriatrie-Podcast, Geriatrie mit Rheumatologie, den ich gemeinsam mit Frau Dr. Buxheim aufnehmen konnte. Und vielleicht als allerletzter wichtiger Aspekt, der heute auch viel zur Sprache gekommen ist, das Thema Glukokortikoide. Auch da gibt es einen eigenen Podcast dazu, Glukokortikoide bei RA, der richtige Weg, wo wir gemeinsam mit unserem Experten Professor Buttgereit einmal dieses wichtige Thema beleuchten. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon am Ende des heutigen Podcasts. Professor Fien, ich bedanke mich ganz herzlich für den tollen Einblick und Überblick in das Thema, was Sie uns gegeben haben. Sicherlich extremst praxisrelevant, was uns immer wieder umtreibt. Ich habe auf jeden Fall viel nochmal mitgenommen, auch nochmal wirklich dezidierter über Medikamente wie Novalgin oder NSAIRs nachzudenken oder auch der Einsatz von Azithromycin und Quensyl, den wir zumindest im stationären Setting ja doch auch immer wieder mal ja, mit adressieren müssen. Also von daher ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch bei Ihnen als Zuhörerinnen und Zuhörern für Ihr Interesse und hoffe, dass Sie auch bald wieder bei Rheuma nachgefragt mit reinhören, denn auch hier geht es sicherlich bald wieder weiter. Vielen Dank.
Vielen Dank auch an Sie.
Rheuma nachgefragt, der Podcast aus der Praxis für die Praxis.